nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Many doubted we'd ever see it, but here it is. The return to glory.
14 Jahre nach seinem letzten Masters-Titel, 11 nach seinem letzten Major-Sieg hat es Tiger Woods im Augusta National wieder geschafft. Auf einer spannenden Schlussrunde setzte er sich am Ende durch. Ein Bogey reichte am Schlussloch aus, um sich das 5. grüne Jacket seiner Karriere in den Schrank hängen zu dürfen. Tja, wer hatte das vor einem Jahr noch geglaubt? Masters-Sieger Tiger Woods. Dass Woods einmal das schaffen würde und dass er tatsächlich nach dieser langen Leidenszeit einen 15. Major-Sieg würde feiern können. Jetzt hat er es geschafft mit seinem 81. Titel auf der PGA-Tour insgesamt. Und damit herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, sagt Malte Asmus. Ja, wir zeichnen den Sieg von Tiger Woods nochmal nach seinem Return to Glory beim Masters 2019. Natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und mit dabei heute auch ein Journalistenkollege, lange für Spox und Yahoo aktiv, mittlerweile frei unterwegs, der Tommy Gaber. Hallo Tommy.
Hallo Malte, hallo Desiree, freut mich.
Uns auch, Tommy, erstmalig dabei bei Nur Golf. Erzähl uns kurz deine Verbindung zum Golfsport.
Also ich bin selber schon jetzt im 29. Jahr aktiver Golfer und in aller Bescheidenheit gar nicht mal so unerfolgreich. Also ich habe auch teilweise Mannschaft gespielt, schon habe Handicap 6 und bin natürlich auch, verfolge die Tour natürlich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und Golf ist ja mittlerweile eigentlich meine größte Leidenschaft, was Sport angeht. Also hat auch den König Fußball abgelöst, würde ich mal sagen.
Handicap 6, also das ist schon richtig stark. Die User wissen ja oder die Hörer wissen ja, mein Handicap ist das Golfspielen an sich. Also ich habe ja immer noch das Anfänger-Handicap. Aber mit Handicap 6, da schlägst du sogar die Kollegin Desiree.
Naja, echt, das jetzt? Ist jetzt ja auch nicht so, so ein Kunststück. Ich bin ja immerhin noch zweistellig.
Alles klar.
Nein, aber wir freuen uns jedenfalls, dass du da bist, Tommy. Ich finde es cool. Und dann lass uns doch mal über das Masters quatschen.
Genau, sprechen wir über Golfer, die noch besser sind als wir drei zusammen. Sprechen wir vor allen Dingen über Tiger Woods. Der hat es am Ende also tatsächlich geschafft. Minus 13, sein Siegscore. Ein Schlag besser als die geteilten Zweiten, als Dustin Johnson, Xander Schauffele und Brooks Koepka. Ein spannender Golftag am vierten Tag, eine spannende Schlussrunde, die ja ein bisschen vorverlegt werden musste, weil ja noch Stürme für den späteren Nachmittag im Augusta National angesagt wurden. Deshalb war das Ganze etwas früher zu Ende und Tiger Woods konnte dann den Abend auch noch etwas länger genießen, seinen Sieg noch ein bisschen mehr auskosten. Tommy, hattest du vor Turnierbeginn tatsächlich damit gerechnet, dass Tiger Woods diese Return to Glory beim Masters dann ja, endgültig finalisieren würde?
Ehrlich gesagt, nein. Also Tiger, natürlich gehört er spätestens seit seinen beiden tollen Resultaten da beim Open Championship und beim PGA, er war bei den letzten beiden Major-Turnieren schon relativ nah dran, sage ich mal, hat ja auch bei der Open schon geführt zwischendurch mal. Aber dass er jetzt so ein Comeback startet und also wirklich, bei mir stand er nicht auf der Liste ganz oben. Das waren andere. Das waren allen voran natürlich Rory McIlroy oder Justin Rose oder natürlich auch immer, selbst wenn er nicht so gut gespielt hat bis jetzt dieses Jahr, Jordan Spieth, wenn der nach Augusta kommt, dann ist er einfach eine Nummer. Koepka, DJ, also die jetzt auch dann letztendlich mit vorne waren, die jetzt sind der geteilte Zweiter geworden. Aber Tiger, vielleicht erweiterter Favoritenkreis, aber ich hatte ihn so nicht auf dem Zettel, muss ich sagen.
Wir hatten ja in unserer Vorberichterstattung bei Nurgolf hier auf meinen Sportpodcast.de schon nachgewiesen, dass Tiger eigentlich der einzig mögliche Sieger wäre. Wir haben das statistisch mit den Statistiken der letzten 82 Austragungen begründet. Am Ende war es natürlich eine kleine Spielerei, die wir dann auch beim Golf Journal entlehnt haben oder bei Golf World entlehnt haben. Aber Desiree, wir wussten es im Grunde, aber hättest du es tatsächlich für möglich gehalten?
Für möglich gehalten inzwischen schon, weil sich der Zustand oder besser gesagt die Leistungsfähigkeit von Tiger jetzt doch enorm gesteigert hat. Ob er das jetzt tatsächlich in Augusta auf den Punkt bringt oder nicht, war natürlich vorher nicht abzusehen. Und aber ich hätte ihn jetzt tatsächlich auch nicht mehr ausgeschlossen. Also wenn ich 5 Spieler hätte benennen müssen, hätte ich da Tiger wohl mit dazu genommen, was jetzt aber nichts mit meinen prophetischen Fähigkeiten zu tun hat, sondern einfach damit, dass Augusta, ja, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Jordan Spieth da ja immer eine Nummer ist, dann ist das halt sehr, sehr modern gedacht. Aber Augusta ist natürlich seit Jahrzehnten auch einfach das Wohnzimmer von Tiger Woods. Und ich hätte schon gedacht, dass wenn er sich einen Major holt, er in Augusta definitiv erstmal den wahrscheinlich noch besten Zugang haben wird. Mhm. Trotzdem hängt es natürlich dann alles immer davon ab, wie er das Spiel einfach zusammenhält und vor allen Dingen auch wie der Putting Touches. Und ich habe am Samstag eine sehr interessante Diskussion verfolgt, wenn ich das kurz noch einschieben darf, zwischen Graeme McDowell und Luke Donald, die über Twitter sich geäußert haben. Und Graeme McDowell hat eben erwähnt, dass es ja eigentlich noch nie passiert ist, dass Tiger nicht in Führung lag, wenn er einen Major gewonnen hat, als es in den Finaltag ging. Und er hat dann gemeint, ja, also ich finde eigentlich, dass er nicht so das beste Tee-to-Green-Play gezeigt hat in dieser Woche, und aber ein Hot-Putter und meinte eben, er braucht das lange Spiel gut auf den Punkt, und Luke Donald hat dem dann widersprochen. Also selbst unter den Golf-Pros sind diese Einschätzungen ja auch dann noch unterschiedlich. Luke Donald meinte auch, wenn er die Putts machen kann, ist alles schick, weil das lange Spiel ist gut, und entsprechend, ja, im Endeffekt hatten sie beide recht und er hat es jetzt echt durchgezogen, und das ist auf jeden Fall mal ein Hammer.
Ein absoluter Hammer, der ihn selber natürlich auch emotional sehr bewegt hat. Wir hören mal rein in seine Pressekonferenz. Tiger Woods über das Masters, über den Masters-Sieg und vor allen Dingen, wie bedeutend das am Ende für ihn tatsächlich ist.
Just unreal, to be honest with you. It's, you know, just the whole tournament has meant so much to me over the years. Coming here in 95 for the first time and be able to play as an amateur, winning in 97, and then come full circle 22 years later, be able to do it again. And just the way it all transpired today, there were so many different scenarios that could have transpired on that back nine. There were so many guys who had a chance to win. Leaderboard was absolutely packed and everyone was playing well. So you couldn't have had more drama than what we all had out there. And oh, 9-0, I'm balding. this stuff is hard. just to come back here and then to play as well as I did and did all the things, all the little things well this week, and to do it here. This has meant so much to me and my family, this tournament, and to have everyone here. It's something I'll never ever forget.
Ein emotionaler Tiger Woods nach diesem Sieg, 22 Jahre nach seinem Erdrutschsieg 1997, als er mit 12 Punkten, Schlägen Vorsprung am Ende das Masters gewann und da den richtigen Durchbruch in die Weltelite geschafft hat. Jetzt ist er zurück, ihr habt es eingangs gehört, Return to Glory. Tommy, Tiger Woods mit 43 und Desiree hat es gesagt, das erste Mal bei einem Major-Triumph, wo er nicht in Führung liegend in die Schlussrunde gegangen ist. Wie so vieles, was er in den letzten Jahren neu im Grunde gelernt hat, auch das eine neue Erfahrung. Tiger Woods, einer, der ja durch die Krise in seiner Karriere gezwungen war zu lernen?
Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also wenn du Krise ansprichst, es war ja, also jetzt wird es mal von zwei Seiten sehen. Also das eine natürlich die sportliche Krise, hervorgerufen durch seine ständigen Rückenprobleme, die vielen Operationen, die er hatte. Ich hab heute Morgen noch von seinem guten Kumpel Noda Begay ein Statement gehört, dass der gesagt hat, ich habe Tiger besucht, er konnte mir die Tür nicht öffnen, er konnte nicht auf dem Stuhl aufstehen. Wir haben dann zusammen seine Kids von der Schule abgeholt. Ich musste ihn irgendwie stützen, ihn ins Auto setzen, musste ihm dann auch noch gleichzeitig die Rückenlehne ein bisschen nach hinten, weil er einfach besser irgendwie liegt, als wenn er irgendwie aufrecht sitzt. Also alleine diese kleinen Geschichten auch dann drumherum, dem ist es ja wirklich richtig schlecht gegangen. Und das andere natürlich auch seine persönliche Geschichte. Wir alle wissen seine Affären, die er hatte, dann wo er von der Polizei in Florida aufgelesen wurde, wie so ein Häufchen Elend dann noch so ein Foto gemacht hat, das wurde ins Netz gestellt. Also er hat ja wirklich, und das Ganze ist gerade mal 2 Jahre her, also er hat ja schon sehr, sehr, sehr viel durchmachen müssen auch in seinem Leben in den letzten Jahren. Es ist ja wirklich alles andere als positiv gelaufen für ihn. Und da musste er sich natürlich irgendwie verändern. Und was ich so unglaublich schön fand gestern, wir alle kennen ihn wie eine Maschine, ist er über die Golfplätze gerannt und hat dominiert. Und ja, wenn er halt dann Major-Sieg Nummer 10, 11, 12, ja, da gab es halt mal einen kurzen Fistpump und dann war das alles wieder gut. Aber alleine gestern, wie er aus sich rausging, so, das hat er schon kurzzeitig dann noch gedauert irgendwie. Also mit Joel LeCava ging es dann los mit seinem Caddy, als er dann irgendwie so ein bisschen, es ist alles aus ihm rausgebrochen. Und diese Szenen, wie er dann mit Charlie und Sam und seiner Mama da gefeiert hat und mit seinen ganzen Leuten. Also es war einfach wunderschön zu sehen. Und das ist schon auch ein neuer Tiger Woods, eine neue Seite von ihm, die wir natürlich so eigentlich jetzt als Beobachter von ihm nicht kennen. Aber auch seine Affinität auch zu den Fans, das hat man ja die letzten Jahre, im letzten Jahr schon beobachten können. Ganz anders, ein ganz neuer, ganz neue Seite und einfach, finde ich, wunderschön zu beobachten.
Ja, abgeklatscht mit dem Spalier der Fans, Desiree. Ja, Tiger Woods emotional und dann auch natürlich die Glückwünsche der vorangegangenen Masters-Champs, der Weltelite, die dann alle auch ihm die Ehre erwiesen haben, sagen wir es so.
Ja, das ist immer wieder natürlich ein krasses Bild, wenn die dann in ihren grünen Jackets rumstehen. Und da hat man schon gesehen, also es gibt natürlich eine größere Nähe zu seinen amerikanischen, auch vor allem jetzt Ryder Cup-Kollegen tatsächlich. Es war sehr interessant zu sehen, wen er umarmt und wen er nur abschlägt sozusagen. Tony Finau eben auf dem 18. Grün war noch einer der eher wenigeren, die er umarmt hat jetzt von den Spielerkollegen. Aber natürlich Shake Hands mit allen, die da standen und unter anderem auch mit Bernhard Langer, der auch in seinem grünen Jackett eigentlich der Letzte war, der Tiger gratuliert hat, bevor er dann eben reingegangen ist. Und das ist natürlich eine Form von die Ehre erweisen, die da absolut angebracht ist. Und ich meine, die haben alle, also auch Spieler, die dann nicht mehr im Turnier dabei waren, ob die jetzt getwittert haben oder wie sie sich geäußert haben, die haben das alle auf die gleiche Art und Weise eingeschätzt, dass das nämlich ein Riesen-Comeback einfach war, eins der möglicherweise größten Comebacks in der Sportgeschichte. Und das kannst du jetzt auch kaum niedriger hängen, weil wenn du dir überlegst, allein wie viel Zeit vergangen ist zwischen dem letzten Major-Triumph von Tiger, geschweige denn dem letzten Masters-Triumph von Tiger und heute, beziehungsweise gestern, ist es wirklich sensationell, dass der Mann, der einfach sich, wie ja Tommy vorhin schon illustriert hat, praktisch mal zeitweise kaum mehr bewegen konnte vor lauter Rückenproblemen und der Körper, der war einfach im Eimer, dass er sich auf das Niveau eines absoluten Spitzengolfers wieder hochgearbeitet hat, hätte ich vor 2 Jahren nicht für möglich gehalten und hätte ich auch vor 1 Jahr noch gedacht, naja, ob das jetzt wirklich für Majors wieder reicht. Aber es hat sich angedeutet, es hat sich schon letztes Jahr bei den British Open angedeutet, dass da Tiger wieder rumlungert. Da hatte ihn Frankie noch im Griff. Und dann in Atlanta hat er dann gezeigt, er ist wieder da und er kann Turniere gewinnen. Er kann auch sehr große Turniere gewinnen. Und ab da war es für mich eigentlich dann eben nicht mehr auszuschließen, dass das auch Majors umfassen kann. Und in Augusta jetzt den 5. Titel zu holen, das ist für Tiger Woods, du hast es ihm angesehen. Ehrlich gesagt, die letzten 2 Löcher, wenn du ihn in der Nahaufnahme hattest, im Fernsehbild, der war fix und fertig. Und der hat, also ich hab bei dem Annäherungsschlag auf die 18, habe ich nur gedacht, bloß jetzt nicht losheulen, weil sonst geht dir das jetzt gerade noch durch die Lappen. Das war das Erste. Also es wäre ja früher undenkbar gewesen, dass Tiger quasi vor Emotionen sein Spiel irgendwie beeinträchtigt. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh, jetzt zerbröselt er jetzt noch auf den letzten Schlussmetern. Und da man Tiger eigentlich kennt, denkt man, nein, wird er nicht. Aber er war schon wirklich am Rande von allem, als er da auf das 18. Grün dann gegangen ist und hat dann ja prompt den Bogey-Putt noch gebraucht. Und Brooks Koepka wird sich wahrscheinlich in den Allerwertesten gebissen haben, dass er da vorher ein paar Sachen verschoben hat, die er nicht hätte verschieben dürfen.
Aber da war Brooks Koepka nicht der Einzige, der Sachen verschoben hat vorher, was eigentlich nicht hätte sein müssen. Und damit gucken wir mal auf das sportliche Geschehen auf der 4. Runde hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de nach einer kurzen Pause.
MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf MeinSportPodcast.de.
Masters 2019 mit dem Sieg von Tiger Woods. Wir analysieren hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und dem freien Journalisten Tommy Garber. und schauen natürlich auch auf die vierte Runde erstmal. Tommy, die wurde ja angegangen von Francesco Molinari in Führung. Tiger Woods, der war zwei Schläge zurück. Molinari, der hatte da einen Score von minus 13 und zunächst ja auch ausgesehen, als wenn er Frankie-like das Ganze nach Hause schaukeln würde mit der Coolness, die er ja beim Ryder Cup dann im letzten Jahr auch schon hingelegt hat. Irgendwann war bei Frankie dann aber auch, war zu viel Nachdenken dabei oder wo würdest du sein, ich will jetzt nicht sagen Einbruch, weil es war ja nicht desaströs, was Molinari da gebracht hat, aber eine 74 auf der Schlussrunde, vor allen Dingen auf der Backline dann eben mit den Fehlern, das ist jetzt nicht unbedingt sein Style.
Muss ich dir vollkommen recht geben. Also er hat ja aber schon auch auf den ersten neun ein paar schlechtere Schwünge gemacht als die Tage vorher. Er hatte gleich an der 1 irgendwie ein Par-Putt gelocht aus 3-4 Metern. Das gleiche dann insgesamt auf den ersten 9 noch zweimal. Also er hat ja unfassbar gescrambled. Und er war ja in der Scrambling-Statistik weit vorne. Ich glaube, von den ersten 18 Mal Par-Retten hat er es auch tatsächlich 18 Mal geschafft. Bis es ihn dann letztendlich gestern an der 7 zum ersten Mal erwischt hat. Aber er war schon wackelig. Er war von Anfang an ein bisschen wackelig. Die Drives waren nicht mehr mit der Bahn, wie noch irgendwie am Samstag vor allem. Es war alles so ein bisschen, aber er hat es noch zusammengehalten. Und er ist ja dann auch noch mit einem Vorsprung auf die zweiten 9 gegangen. Und durch das Bogey dann von Tiger und auch von Fino auf der 10 hatte er dann wieder seine 2 Schläge Vorsprung. Die 11, das auch mit das schwerste Loch auf dem Platz noch wunderbar gespielt. Ja, und dann kam die 12. Also spätestens seit Jordan Spieth vor 3 Jahren, was dem da passiert ist mit seiner unfassbaren 7. Was ich ehrlich gesagt unglaublich fand, dass von den letzten beiden Flights von 6 Leuten 4 dieses Ding ins Wasser schießen. Also, aber es ist halt wie immer Drama, Aim in Corner beginnt und schon geht's dahin. Aber er war von Anfang an nicht der Francesco, von seinem Schwung her, wie die an den ersten Tagen. Er hat es noch super zusammengehalten. Ja, und dann eben der, wobei das ja noch gar nicht das Problem war. Ich meine, Tiger und Frankie stehen an der 15 und sind beide 12 unter. Und dann kommt wieder so ein, ein halber Slice, so ein bisschen rechts, dann liegt er da links, dann muss er da chippen, dann trifft er einen Baum, dann ist das Ding im Wasser und dann spielt er ein Doppelbogey und Tiger spielt Birdie und dann war es das eigentlich. Also im Prinzip, er hat es auch nach der Runde gesagt, er hat einen schlechten Schwung gemacht, das war an der 12 letztendlich, es liegt alles so unglaublich nah beieinander, wie wir wissen im Golf, aber ich meine, Frankie ist Frankie, er hat ein unglaubliches Jahr jetzt hinter sich mit mehreren Siegen, mit einem Major-Titel, mit 5-0 im Ryder Cup. Also der wird darüber hinwegkommen. Aber es war schon ein bisschen schade einfach, weil er ein super Typ ist. Und wir als europäische Ryder Cup-Fans hätten es natürlich gewünscht, dass Frankie das Ding durchzieht. Aber war eben einer besser oder sogar am Ende 3 besser.
Deutlich besser, der gute Tiger Woods, die Serie. Tommy hat es angesprochen, Amen Corner, Race Creek, die 4, die da ins Wasser geschlagen haben. Ist das dann bei den Stars auch aus deiner Sicht so eine Geschichte? Puh, Amen Corner, da müssen wir jetzt nachdenken, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Wir haben alle Spieß noch vor Augen. Das sieht das auch dann letztlich bewegt in dem Moment, wenn man dann an dieses Loch geht?
Ja, das kombiniert einfach damit, dass die Situation an der 12 da wirklich sehr schwierig ist mit dem Wind und dass das eben auch an dem Tag so war. Und dann kommt, denke ich, zu den normalen Kalkulationen, die du dann als Spitzenspieler hast, nämlich, okay, Wind, wie reagiere ich drauf? Und der ist nun mal leider unberechenbar. Also das ist jetzt nicht nur Nervosität, dass da wirklich 4 von den ganz vorne Platzierten ins Wasser gehauen haben. Ich glaube, dass du dann einfach Gefahr läufst, eine Überkorrektur zu machen oder das halt dann fast zu sehr einzurechnen. Und Molinari hat ja auch letztendlich gesagt, ja, und dann wollte ich so ein bisschen weniger, weil der Wind und nicht drüber raus und so und überhaupt. Also ich glaube, das geht dann eher in die Richtung, dass man dann zu viele Modifikationen fast vornimmt oder das eben tatsächlich zu sehr bedenkt, weil es eben der Beginn der Amen Corner ist, weil es die 12 ist und schon ist das Ding halt da, wo es gar nicht hin soll. Ist immer wieder faszinierend, ist natürlich für ein Turnier und auch genau zu diesem Zeitpunkt der Runde, also eben nicht jetzt auf der 17 oder 18, wo eh schon vieles vorbei ist, sondern von der 12 bis zur 14 so eine Strecke zu haben, wo sich wirklich vieles ereignet, wo vieles passieren kann, vieles Unvorhergesehenes passieren kann, ist natürlich auch für so einen Turnierablauf natürlich sensationell, weil ja, wie wir gesehen haben, gut, die 12 vorbei. Das hat der Tommy auch schon angesprochen, meine Güte, an der 15 haben wir immer noch 2 in Führung liegen, nämlich Frankie und Tiger. Und dann kommt natürlich dann nochmal was hinterher. Also da ist immer noch genug Potenzial für eine Runde, noch weiter zu eskalieren. Und ich glaube wirklich, ja, die Amon Corner ist furchteinflößend. Ja, die 12 hat ihre Geschichte und die spielt in den Köpfen mit. Und das, also zu viel Denken beim Golf ist halt meistens dann auch nicht gut. Plus dann noch unberechenbaren Wind, dann hast du halt auch schon verloren.
Zu viel Denken ist nicht gut, das bringt uns irgendwie zu Dustin Johnson. Nein, das ist wieder böse. Aber es zeigt sich dann doch, dass so jemand mit mehr Erfahrung dann hinten raus auf so einer vierten Runde eben dann auch noch viel nach vorne machen kann. Dustin Johnson beispielsweise, 5 Schläge nach vorne gekommen. Xander Schauffele, der hat noch nicht ganz so viel Erfahrung, aber auch der ja auf den geteilten zweiten Platz mit einer 68, genauso wie Dustin Johnson, noch nach vorne gekommen. Starke Runden von den beiden und auch Jason Day, der hat sich immerhin auf den geteilten 5. mit einer 67 noch nach vorne gespielt. Tommy, wie würdest du es sagen? Xander Schauffele, das ist auch einer, der zwar noch nicht so erfahren ist, aber trotzdem schon einiges erlebt hat und den dann auch sowas wie ein Masters, Augusta, auch Tiger Woods da vorne nicht unbedingt schreckt.
Überhaupt nicht. Also Xander ist ein ganz, ganz heißes Eisen jetzt auch für die nächsten Jahre. Er hätte, glaube ich, den Amerikanern sehr, sehr gut getan, auch beim Ryder Cup. Letztes Jahr, einer, der auch die Fairways trifft, genauso wie Kevin Kisner übrigens, da wären die Amerikaner, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt gewesen, aber erstens mal ein wahnsinnig sympathischer Typ, also irgendwie sein Lächeln auch, weiß nicht, gestern hat er, glaube ich, an der 11 einen unglaublichen Birdie-Putt gelocht, das war dann so ein bisschen nochmal so der, hat seine Runde nochmal so einen Kickstart gegeben, ein ganz, ganz wunderbarer, wunderbarer Spieler, schöner Schwung, also ich schaue ihm gerne zu. Und hat ja dieses Jahr auch schon zweimal auf der PGA Tour gewonnen und war ja auch schon letztes Jahr beim Open Championship nahe dran. Also der wird, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr lange warten, bis der irgendwann sich mal ein Major Turnier holt. Also hat eine ganz große Zukunft vor sich, bin ich gespannt.
Haben wir ja auch nicht nur hier bei Nur Golf so ein bisschen adoptiert, weil er ja eben, klar, Mitglied der PGA of Germany ist, aber er ist trotzdem Amerikaner. Also das sollten wir dann zur Einordnung nochmal lassen, weil viele das ja dann auch schon als deutsche Erfolge dann verkaufen. Soweit wollen wir selbstverständlich nicht gehen. Desiree, Jason Day, den hatten wir nach der ersten Runde bei unserer Zusammenfassung schon fast so ein bisschen beerdigt, weil er ja auf der ersten Runde mit Rückenproblemen sich hatte behandeln lassen müssen, sehr unrund über den Platz lief. Das hat sich dann zum Glück in den Folgetagen aus seiner Sicht dann nicht bestätigt. Hat sogar am Ende noch sehr, sehr gut mitgemischt.
Ja, sehr, sehr gut mitmischen kann man das durchaus nennen. Das 67 am Schlusstag, auch die 67 am zweiten Tag, das ist durchaus erwähnenswert. Und wenn er nicht am Moving Day in die falsche Richtung gemoved hätte, nämlich mit der 73 am Samstag einfach nicht gut genug gespielt hätte, dann wäre der da ganz klar im Titelkampf noch mit drin gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe mich geschlagen. Ich hätte nach den Bildern vom Donnerstag einfach definitiv gesagt, never ever. Der wird aufgeben. Und der wird da nicht weiterspielen können. Und wie die das dann hinkriegen, am nächsten Tag auf dem Platz zu stehen und ja ein Spiel zu spielen, das ist ja nicht Schach oder so. Also es ist ja durchaus so, dass du beim Golfen verdammt viele Muskeln brauchst. Und wenn da irgendwo was nicht in Ordnung ist, ist das dann schon irgendwie beeinträchtigend. Und keine Ahnung, wie sie Jason Day wieder hingekriegt haben. Das kann natürlich mal sein, dass es eine Blockade ist und dass du es wirklich wieder rauskriegst. Offensichtlich war das der Fall. Und insofern hat er dann noch wirklich gute Golftage hingelegt. Jason Day im Moment so ein bisschen nicht ganz durchgängig stabil, aber der lauert eigentlich auch schon längere Zeit so wieder ein bisschen im Hintergrund und empfiehlt sich da für größere Ergebnisse. Und also mit dem Platz 5 kann er, glaube ich, angesichts dieses Donnerstags und angesichts dieser Rückengeschichte echt zufrieden sein.
Auf dem geteilten 5. Platz auch Tony Finau. Der ist ja auch einer, den wir bei Nur Golf hier sehr, sehr gerne sehen, auch sehr, sehr gut verfolgen. Und im letzten Jahr beim Masters, da hatte er ja diesen verstauchten Knöchel, wo er sich selber den dann wieder eingerenkt hatte, nachdem er ein Hole-in-One beim Par-3-Contest geschlagen hat, wurde ja am Ende geteilter 10. bei seinem Masters-Debüt. In diesem Jahr dann auch wieder geteilter 5. Tommy, der hatte vor allen Dingen einen sensationellen Moving Day mit der 64. Alles andere war dann so im Bereich 71, 70, 72. Also eher solide, aber dieser Ausreißer da, der hat ihm dann ja tatsächlich sogar noch Möglichkeiten gebracht, am Schlusstag mit reinzukommen. Ist er noch nicht gedanklich so reif, dass er eben auch so einen Kurs wie den Augusta National so spielen kann, dass er am Ende tatsächlich auch in Contention bleibt?
Also er war, in meinen Augen hat er es gestern einfach auch ein bisschen verpattet. Also er hatte gerade so zwischendurch, ich kann mich in, an der 10, hat dann kurz einen Birdie-Putt vorbeigeschoben. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, wenn der die Dinger jetzt mal stopfen würde, dann liegt er auf einmal, würde der in Führung liegen. Also er hatte ja, wie du hast es ja angesprochen, am Samstag, er war ja auf den ersten 8 Löchern 6 unter und hatte dann fast noch, hätte er den Birdie-Putt auf der 9 gelocht, der auch jetzt nicht unmöglich war, das waren 4-5 Meter, hätte er für die ersten 9 einen neuen Masters-Rekord aufgestellt, nämlich eine 29, das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Und er war gestern auch, er war ja auch stabil, er war immer auch noch ein bisschen dran, letztendlich hat ihm dann auch die 12 irgendwie das Genick gebrochen. Aber wenn er gestern mal seine Putts so aus dieser Range von 10, 12 Fuß mal gemacht hätte, 2, 3, dann wäre der auf einmal mit vorne gewesen. Also, weil du angesprochen hast, du und Desiree, ihr schaut eben wahnsinnig gerne zu. Ich meine, dieser halbe, dreiviertel der Schwung da immer bloß, das schaut alles so easy aus. Und er ist ja auch ein lässiger Typ. Und ich glaube schon, dass er, vielleicht war er noch nicht ganz so weit gestern, sonst hätte er wahrscheinlich auch die Putts gemacht. Aber er ist dran und er wartet ja immer noch auf seinen ersten PGA-Toursieg. Aber das wird früher oder später kommen. Also ein toller Golfer, ich schaue ihm wahnsinnig gerne zu. Und das wird genauso wie bei Xander Schauffele, wird das in den nächsten Jahren, wird da der Knoten platzen und dann wird er noch einige Turniere gewinnen, bin ich mir sicher.
Da drücken wir auf jeden Fall ihm natürlich die Daumen. Brooks Koepka, über den müssen wir noch sprechen, weil der im Vorfeld natürlich auch Thema war. Sein Gewichtsverlust von amerikanischen Experten sehr kritisch gesehen. Auch wir haben es hier bei Nur Golf angesprochen, dass das natürlich dann schon etwas gewöhnungsbedürftig ist, wenn man es auch mit dem Gewichtstraining etwas übertreibt und dann eben sehr viel abnimmt. Da haben wir sogar scherzhalber in der Vorberichterstattung getitelt, gewogen und für zu leicht befunden. Da haben wir ihm ein bisschen Unrecht getan. Tommy, wie hast du die Diskussion um seinen Gewichtsverlust verfolgt und was sagst du jetzt zu seinem Ergebnis?
Also ich kann mich da bezüglich nur an das Statement von Brendel Chambly von Golf Channel erinnern, der gesagt hat, das ist für ihn die leichtsinnigste Selbstsabotage, die er im Sport jemals erlebt hat. Er hätte seinen Touch total verloren und einer, der irgendwie auf dem absoluten Höhepunkt irgendwie seines sportlichen Schaffens irgendwie ist, und das war ja Brooks Koepka irgendwie mit seinen beiden Major-Siegen letztes Jahr. Also er hat es halt mal wieder allen gezeigt. Und was mich bei Brooks halt so unglaublich faszinierend finde, ist, er ist, wenn es drauf ankommt, bei den Majors ist er einfach da. Ich meine, der hat bis jetzt wirklich keine besonders tolle Saison gespielt. Da waren wenig gute Ergebnisse dabei und dann kommt der dahin, dann gibt es die Diskussion, dass er irgendwie 12 Kilo verloren hat und dass er eigentlich nicht mehr Golf spielen kann, aber genau das Gegenteil ist halt der Fall. Also wie lässig der auch gerade an Tag 1 da über diesen Augusta National fast schon gelatscht ist, so ein bisschen desinteressiert und ja, ich spiele jetzt auch mal mit und ich zeige es euch jetzt wieder. Also faszinierend für mich, ja, vielleicht hat er sogar ein bisschen seinen Touch verloren, er hat auch einige machbare Putts, sage ich mal, wenn man in Augusta auf den Grüns von machbaren Putts überhaupt sprechen kann. Aber es waren schon vielleicht noch ein paar dabei, die hätte er vielleicht, ist jetzt spekulativ, hätte er vielleicht noch gemacht mit 10 Kilo mehr auf den Rippen. Aber wie er es schafft, dass er einfach bei den großen Turnieren da ist. Ich habe irgendwann im Scherz mal gesagt zu einem Kumpel, der wird in seiner Karriere 13 PGA-Turniere gewinnen und davon sind es 11 Majors. Also der bleibt nicht bei 3 stehen. Also da kommen noch ein paar dazu und er ist definitiv der hotteste Spieler generell, wenn es darauf ankommt. Ich meine jetzt 1-1-2, die letzten 3 Majors. Also da können die Leute viel erzählen über Gewicht oder was auch immer und dass er das nur aus Eitelkeit macht. Aber er zeigt ja, dass er es auch so drauf hat. Also diese Fähigkeit, immer dann, wenn es darauf ankommt, bei den großen Turnieren absolut da zu sein, das ist faszinierend.
Golferisch stark und dann natürlich auch das Nervenkostüm absolut auf der Reihe. Hat ja auch einen etwas anderen Weg als viele der PGA-Tour-Profis in seine Profikarriere hineingemacht. Hat das ja über die Challenge-Tour in Europa gemacht. Den juckt von daher auch wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Weder Kritik noch irgendwelche sportlichen, ja, kleineren Misserfolge lässt sich wenig aus der Ruhe bringen.
Das sehe ich anders. Ich habe nämlich eine Theorie, also ich erkläre euch das jetzt mal. Weil Brooks Koepka wird ja notorisch nicht missachtet, aber irgendwie nicht beachtet in der Berichterstattung. Das ist so ein Phänomen, also jetzt besonders in der amerikanischen Berichterstattung, wenn man ihn vergleicht, also gerade auch mit den 3 Majors jetzt, die er da hat, läuft er dann doch immer irgendwie so ein bisschen am Rand. Also die wurden natürlich gewürdigt, aber Brooks Koepka vielleicht auch, weil er eben in Europa groß geworden ist, was du jetzt ja gerade angesprochen hast mit Challenge Tour und European Tour, ist irgendwie nicht so im amerikanischen Journalismus verankert wie viele andere. Vielleicht, weil er auch als Typ jetzt, also ich meine, ich würde jetzt nicht zwingend mich drum reißen, mit ihm Kaffee trinken zu gehen, weil ich auch nicht wüsste, worüber wir reden sollten, aber er ist einfach jetzt auch nicht so responsive wie andere und gibt irgendwie komischerweise, unerklärlicherweise weniger Stoff für Geschichten her. Und so passiert es dann halt auch, dass in der Major-Vorberichterstattung sich die Kollegen in Amerika ja zum Teil selber schon fragen, ja, ups, mir ist auch aufgefallen, wir haben nun überhaupt nicht bei den 10 möglichen Gewinnern für Augusta dabei und so weiter. Und das hat jetzt nicht nur alles mit dieser Gewichtsabnahme zu tun. Und ich hatte jetzt wirklich die einzige Erklärung, die möglich ist, sehe ich darin, dass Brooks Koepka einfach das sehr wohl mitkriegt. Und ich glaube, der ist mega angenervt davon, dass er da immer so irgendwie ein bisschen unterm Radar läuft. Und dann hat er sich halt gesagt, gut, dann mache ich jetzt halt eine Aktion, über die berichten müssen mit dem Gewichtsverlust. Und dann nehme ich halt ab. Ich mache das aber nur so viel, dass ich noch spielen kann. Und dann gewinne ich halt wieder das Major. Und dann sind die alle nämlich total gelackmeiert. Und das hat ihm jetzt hat leider nicht ganz funktioniert aus seiner Sicht. Aber es ist wirklich so, als ob er da irgendwie so eine, also es ist eine völlig absurde Verschwörungstheorie, aber es ist wirklich so, als ob er da alle irgendwie an der Nase herumführen wollte damit. Ich glaube tatsächlich, also jetzt mal ernst gesagt, dass er sich etwas zu wenig Gedanken gemacht hat mit seinem komischen Gewichtsverlust, aber dass das natürlich bei einem Body, wie ihn Koepka vorher hatte, dann noch gar nicht mal so viel ausmacht. Ich meine, der läuft jetzt ja nicht rum wie ein Hungerhaken, der hat ja immer noch ordentlich Muskelmasse und hat jetzt tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt einfach seine Form und seinen Touch wieder gefunden und hat es dann halt wieder allen gezeigt. Und das Mantra von Brooks Koepka ist definitiv, ich zeig's euch allen, weil er, glaube ich, sich als zu wenig beachtet sieht, und da kann ich ihm tatsächlich auch nur zustimmen. Das ist auch einfach so.
Aber letztes Jahr beim Masters, da haben wir ihn ja auch kritisiert, dass er dann eben im Januar mit seiner Handgelenksverletzung weitergespielt hat, dann eben das Masters auslassen musste. Aber dann kam er ja bei den fehlenden oder ausstehenden Majors noch zum Zug US Open und PGA Championship. Da hat er ja zugeschlagen. Also Brooks Koepka, einer, der bei uns hier nicht übersehen wird, bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause noch weiter über das Masters 2019 in Augusta, haben auch noch ein bisschen was zum Tiger zu klären. All das nach einer kurzen Pause.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf, Malte Asmus und heute zu Gast Tommy Garber, freier Journalist und Golfexperte und vor allen Dingen Spieler mit Handicap Nummer 6. Tommy, wenn wir das Masters 2019 Revue passieren lassen, müssen wir natürlich auch auf den Platz nochmal gucken. Die Grüns, ein bisschen softer in diesem Jahr, weil das Wetter entsprechend auch war. Wem hat denn das aus deiner Sicht am meisten geholfen?
Also so, was ich so die ersten Tage beobachtet habe, keinem so wirklich, weil also es hatten schon viele auch Probleme, einfach die Geschwindigkeit richtig einzuschätzen. Und mein guter Freund Rory McIlroy, der hat ja auch gleich wieder nach Tag 1 gesagt, ja, also mit den Grünspeeds und so weiter, das war ein bisschen schwierig. Also generell, ich meine, am Ende haben wir einen Score von 13 unter Par. Ich habe, wenn ich mich erinnere, dass Fred Ridley, der Chairman, gesagt hat, das fand ich übrigens sehr, sehr bemerkenswert in seiner obligatorischen Pressekonferenz am Tag vor Mars, wenn der Chairman spricht zur Presse, dass er gesagt hat, also wir haben irgendwie viermal so viel Regen gehabt in diesem Jahr wie sonst in der Region. Und wir hätten es alle ganz gerne hier ein bisschen schneller und ein bisschen firmer und faster gehabt. Also fand ich schon mal ganz cool, dass der nicht sagt, hey, wir haben hier wieder einen mega super Platz und alles ist toll, sondern gleich mal sagt, boah, ein bisschen viel Regen dieses Jahr. Und wäre schon schön gewesen, dass es alles ein bisschen schneller geht. Aber es hatten am Anfang alle ein bisschen ihre Probleme, sich darauf einzustellen. Und letztendlich, glaube ich, ist es immer noch, und man hat es ja auch gesehen dann, wenn es als dann am Samstag vor allem auch dann die Sonne rauskam und es alles dann doch ein bisschen schneller wird, es bleibt unberechenbar. Wenn ich mich jetzt mal an Tigers Putt gestern auf der 9 erinnere, da gefühlt über 24 Wellen, also der absolute Wahnsinn. Du brauchst halt dann irgendwie den Touch. Natürlich hilft dir auch die Erfahrung, die du auf den Grüns hast. Aber am Anfang hatten dann schon alle da ein bisschen mitzukämpfen. Hm. War nicht normal dieses Jahr, muss man sagen.
Definitiv. Das Wetter, das Einzige, was der Augusta National nicht beeinflussen kann, wenn man überspitzt das Ganze mal formuliert. Rory McIlroy, Tommy, hattest du schon angesprochen, Putting, Grüngeschwindigkeiten, das eine. Was hat letztlich noch dazu geführt, dass er am Ende in Anführungsstrichen nur geteilter 21. war? Das ist ja auch ein Ergebnis, was nicht nur seinen Ansprüchen nicht entspricht, sondern auch nicht dem, was er bisher in der Saison gezeigt hat. Denn da waren ja vor allen Dingen Top-5-Platzierungen dabei oder auch der Sieg beim Players.
Ja, irgendwie so die richtige Liebesbeziehung zu diesem Ort, zu diesem mystischen Ort, hat er halt bis jetzt noch nicht gefunden. Ich meine, klar, er war schon mal nah dran. Er hat auch schon mal geführt nach 3 Runden. Er war auch letztes Jahr wieder im letzten Flight mit Patrick Reed. Aber irgendwie kriegt er es nicht hin. Und er hat speziell auch irgendwie gleich am ersten Tag viel zu viele Fehler gemacht. Ich glaube, 6 Bogies oder sowas am ersten Tag, davon irgendwie 2 auf den Par-5-Löchern. Also gar nicht Rory-like. Und du hast es angesprochen, er hat eine überragende Saison bis jetzt gespielt, ist eigentlich in jedem Turnier Top 5 und souveräner Sieg beim Players. Also es lief eigentlich alles in die perfekte Richtung. Aber ich weiß, ich habe auch ehrlich gesagt keine Erklärung, warum es dieses Mal so gar nicht funktioniert. Ich meine, Platz 21 ist ja jetzt generell mal nicht schlecht, aber natürlich für seine Ansprüche viel zu wenig. Und er jagt immer noch diesen grünen Jackett hinterher und je öfter er ihm hinterherjagt, desto schwieriger wird es. Braucht man kein Prophet sein. Natürlich hat er das Zeug und er hat ja auf diesem Platz auch schon gezeigt, dass er es kann. Aber er kriegt es halt irgendwie noch nicht richtig zusammen über 4 Runden. Und um den Career Grand Slam vollständig zu machen, braucht er halt dieses grüne Ding. Und ich bin mal sehr gespannt, wie er in den nächsten Jahren da weiter angreifen wird. Er wird sicherlich auch in den nächsten Jahren zum Favoritenkreis zählen, aber er war dieses Jahr schon relativ früh eigentlich raus. Mhm.
Desiree, hast du eine Erklärung? 73 am Anfang dann, das war noch mit den grünen Geschwindigkeiten zu erklären, aber hinten raus?
Ja, also ich meine, wenn es dann schon so losgeht, ist es dann halt auch wirklich schwierig, sich dann noch nach vorne zu katapultieren. Das geht dann schon, wenn du noch 3 fantastische Runden spielst. Und wir hatten ja auch schon genügend Vorfälle, wo Rory die erste Runde irgendwie in Sand setzt und dann doch noch irgendwie fast nach oben kommt zumindest und dann nicht auf Platz 21 endet. Ich glaube einfach, dass, ja, also zum einen diese Career Grand Slam denke natürlich extrem behindert, das hat ja Tommy schon jetzt angesprochen, das ist nicht leicht und das ist halt so ein Druck und ich glaube eben auch noch dazu, wenn du den Career Grand Slam brauchst, wenn du dir jetzt Phil Mickelson anguckst, ich meine gut, der hat jetzt ein Problem, dass er jetzt halt nicht unbedingt mehr in seinen 20ern ist, aber und ihm sozusagen die Zeit davon läuft, aber wenn du die US Open noch brauchst, hast du halt einfach verschiedenste Plätze, auf denen die gespielt werden und kannst ja dann auch drauf hoffen, dass du irgendwann mal oder auch natürlich The Open und sowieso auch das PGA Championship durch die Rotation kannst du ja dann irgendwie, hast du ein bisschen mehr Flexibilität in Anführungszeichen, auch gedanklich. Und beim Masters in Augusta finde ich es ganz sinnvoll, wenn du das holst, bevor dir der Career Grand Slam droht, weil du dann einfach unbefangener rangehen kannst und diese Unbefangenheit, die hat halt Rory nicht mehr. Und diese erste Runde, da war für mich eigentlich klar, okay, das war's für dieses Jahr, weil diese Anzahl von Bogies, die er sich da geleistet hat, Tommy hat schon angesprochen, das ist wirklich also unfassbar eigentlich, dass er da überhaupt noch genügend Birdies gespielt hat, um nur mit einer 73 vom Platz zu gehen und nicht mit noch einem schlimmeren Score, ist ja fast schon wieder bemerkenswert, aber da war klar, das läuft nicht und wenn Rory dann schon am ersten Tag auch ein Interview gibt, in dem er ganz klar sagt, nee und also das mit den Grüns, das geht gar nicht und die sind mir zu weich und da komme ich nicht zurecht, dann kannst du das Ding abhaken. Und das ist jetzt einfach der Fall dieses Jahr und wir gucken nächstes Jahr wieder. Dazu kommt, dass er dieses Jahr noch einfach in wirklich sehr, 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 sehr guter Form da angereist ist. Ich entschuldige mich für meine Stimme, das ist gerade echt mager. In sehr guter Form da angereist ist und jeder dann auch von ihm erwartet hat, dass er da Mords was reist. Vielleicht gelingt es ihm ja irgendwann, wenn keiner mit ihm rechnet.
Werden wir natürlich beobachten, diese Stimme kaputt, weil sie natürlich Tiger Woods angefeuert hat am Wochenende und Rory McIlroy ausgebuht hat. Nein, Quatsch. Natürlich eine ganz normale Erkältung. Tommy, geteilter 21. Platz, Rory McIlroy, aber auch Jordan Spieth, einer, der ja noch nie so schlecht beim Major war oder beim Masters war. Geteilter 11. war bisher die schlechteste Platzierung von Jordan Spieth, aber dieser geteilte 21. Platz passt irgendwo in die Ergebnisse von Jordan seit The Open.
Ja, vollkommen richtig. Nur Desiree hat es ja gerade angesprochen, das, was für Rory gegolten hat, Runde 1 in Sand gesetzt, gilt ja im Empirik noch viel mehr für Jordan Spieth. Ich meine, mit einer 75, gerade am Donnerstag, wo was Phil Mickelson nach der Runde gesagt hat, das war heute der Tag, um hier Birdies zu spielen, um hier ein gutes Score. Und dann geht er da mit einer 75 vom Platz und ist irgendwie geteilter 71. oder sowas. Also der hat echt ein Problem. Und ich weiß nicht, aber... er macht unglaublich gute Schläge, da kommen wieder unglaublich gute Putts, so dieses typische Jordan Spieth. Er war ja vor, als er 2015, 2016, 2017, wo er auch seine Major-Titel eingefangen hat, war das definitiv der beste Putter. Du hast gesagt, er hat hier jetzt einen 10-Footer irgendwie, egal mit welchem Break, das Ding ist drin. Aber da geht irgendwie momentan auch so wirklich nichts zusammen. Das ist ein Konstanz ist ein totales Fremdwort momentan bei Jordan Spieth. Und ich glaube, das ist bei ihm auch schon so ein mentales Ding. Also er ist gerade auch diese ganzen kurzen Putts, die er wirklich in Reihe vorbeischiebt, das kann eigentlich nur ein Kopfproblem sein. Mhm. Also, ich meine, er ist noch jung genug. Er ist ja auch schon auf dem Weg, irgendwie den Grand Slam fix zu machen. Und Desiree hat es angesprochen, ihm fehlt noch das PGA. Da hat er natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, weil er auch mal eben verschiedene Plätze auch mal spielt. Aber ich glaube, um Jordan Spieth braucht man sich generell keine Gedanken zu machen. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen unerklärlich eigentlich, dass er das irgendwie gar nicht mehr hinbekommt. Irgendwie so dieses typische, ich mache jetzt hier das Ding da rein, das war eine Selbstverständlichkeit. Und mittlerweile, also mit einer 75 zu starten am Donnerstag und dann hat er ja auch nochmal eine 68 am Freitag und dann ging es ja auch nochmal eigentlich in die andere Richtung. Aber so richtig, richtig zurechtgekommen ist er dieses Mal nicht.
Hoffen wir, dass er da dann irgendwie tatsächlich die Kurve kriegt, weil Jordan Spieth in Topform ist natürlich einer, den man gerade beim Masters unbedingt sehen möchte, weil der dann diese ganze Spannung noch vergrößert hat, Desiree, klar?
Nur ganz kurz noch einhaken. Ich glaube, bei Jordan Spieth ist es inzwischen auch ein Problem, wie er das Ganze moderiert. Er ist natürlich, ich meine, der ist mediengeschult und alles, aber was mir inzwischen ein bisschen aufstößt, ist, dass er das sehr, sehr oft nach außen, auch nach solchen Runden verkauft, als ob einfach alles in Ordnung ist. Und ich meine, es ist für einen Sportler nie leicht und sehr, sehr oft auch gar nicht gut, einfach sozusagen auszusprechen und in der Öffentlichkeit zuzugeben, dass was nicht funktioniert. Aber bei Spieth eiert das jetzt schon so lange rum und er hat auch, das ist ja nicht nur das Putten, es sind so viele Komponenten seines Spiels, die im Moment immer wieder mal ausfallen, immer wieder mal eine andere. Und also ich frage mich halt, wie weit er, ich meine, der kann natürlich der Presse erzählen, was er will, das wäre ja eigentlich wurscht, wenn er sich selbst im Griff hat, in Anführungszeichen, oder eben die eigene Gedankenwelt gut aufgestellt ist. Aber ich frage mich manchmal, ob er nicht einfach auch sich selbst da manchmal was vormacht und ob es nicht vielleicht irgendwie wichtiger wäre, dass er sich da irgendwie mal, also für sich selbst, er muss es meinetwegen nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber vielleicht irgendwie mit dem Putten oder so, sich da einfach noch einen Impuls von außen holt. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht ein bisschen zu sehr denkt, das kriege ich schon alles wieder hin und ist doch alles gar nicht so schlecht und es sieht alles ganz gut aus und es ist nur eine Sache von irgendeinem Moment. Ich bin da immer noch dabei, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt in einer der vergangenen Sendungen, ich glaube, der müsste sich speziell fürs Putten und sowas einfach irgendwie einen Impuls holen, einen neuen Guru irgendwie mal da irgendwie besuchen, wo du vielleicht dann so ein Klickerlebnis wieder hast und dann würde das vielleicht auch wieder ein bisschen nach oben gehen.
Klickerlebnis, gutes Stichwort. Vielleicht auch das, was Martin Keimer irgendwann mal benötigt. Wir reden ja viel in unseren Ausgaben von Nurgolf auch über Martin Keimer, über seine Siegdürre, die ja jetzt dann doch schon ein paar Jährchen andauert. 5 Jahre sind es jetzt mittlerweile schon fast. Tommy, was muss bei Martin, der jetzt geteilter 51. geworden ist, 73, 74, 72, 71, seine Rundenergebnisse passieren, dass es dann auch mal für ihn wieder Klick macht, in die richtige Richtung geht?
Also ich finde eher, dass sein langes Spiel wirklich gut ist. Er trifft viele Fairways, er hat ein gutes Eisenspiel. Aber bei ihm, ich meine, er hat ja auch schon, wie Desiree jetzt bei Jordan das ja auch gefordert hat, sich ja auch einen Puls zu holen. Er hat sein Caddy gewechselt und Martin Keimer. Also er hat ja schon auch einiges probiert. So wirklich, wie lange hat er jetzt nicht gewonnen? Seit 5 Jahren, genau. Seit seinem US Open-Titel 2014. Ich meine, er hat zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, das absolute Maximum aus seiner Karriere rausgeholt mit 2 Major-Siegen und auch noch einen Players und auch diverse Ryder Cup-Erfolge. Aber der dümpelt natürlich jetzt schon eine ganz schöne Zeit lang hin. Und ich glaube, er war ja auch anders als jetzt andere Spieler, die lange nicht gewonnen haben. Er ist ja auch nie mal irgendwie in der Nähe mal von einem Sieg. Also wenn er mal in den letzten Jahr bei irgendeinem European Tour Turnier war, glaube ich, in der 3. Runde mal kurzzeitig vorne für ein Loch und dann ging es wieder in die andere Richtung. Aber er muss erst mal wieder irgendwie in die Nähe kommen, vielleicht, dass er mal auch mal bei einem größeren Event vielleicht mal wieder eine Top 5 erreicht. Also ich persönlich, das, was ich auch gestern gesehen habe, ich meine, das fand ich ja jetzt eigentlich schon ziemlich cool hier mit dieser neuen mit der neuen Masters-Geschichte, dass du da im Endeffekt von jedem Spieler irgendwie jeden Schlag sehen kannst. Ich habe mir natürlich gestern auch in den letzten Tagen auch ein bisschen Martin Keimer angeschaut, so vom Schwung und so, das sieht alles gut aus, das sind tolle lange Schläge, aber dann ist er halt gestern, hat er gestern an der 2, glaube ich, einen Eagle-Putt aus 5 Metern und schiebt dann halt irgendwie noch so ein 50-Zentimeter-Putt zum Birdie vorbei. Also da muss schon noch einiges zusammenkommen, dass der wieder vorne mitspielen kann. Und bei ihm ist es vor allem, sehe ich auch, das Problem einfach im kurzen Spiel.
Also Martin Keimer, da muss er nachlegen. Desiree und Bernhard Langer, geteilter 62. am Ende kein so tolles Wochenende gehabt, aber der spielt ja eh nicht mehr mit dem Blick auf den Sieg.
Ja, und bei Bernhard Langer kommt einfach dazu, dass er jetzt halt auch jetzt auch nicht mehr in den 20ern ist.
Nicht mehr ganz.
Und nicht ganz knapp ausgefallen. Nein, und es ist eigentlich ja öfter jetzt schon zu beobachten gewesen, dass ihm natürlich dann so ein bisschen die Puste ausgeht auf der Schlussrunde, weil ja natürlich auf der Champions Tour weitestgehend nur 3 Tage gespielt werden. Und also für seine Verhältnisse war das tatsächlich eine desolate Schlussrunde. Da ist er absolut in der Lage, das besser zu machen. Er hatte wirklich 3 Double Bogeys auch noch da im Angebot, die natürlich dann sofort extrem reinhauen. Plus nochmal 3 Bogeys und dann nur 3 Birdies. Also es war sehr bunt, die Scorekarte, war viel los. Aber ich glaube, das ist also für Bernhard Langer jetzt auch völlig irrelevant, ob jetzt geteilter 62. oder geteilter 32. oder auch, naja gut, ein geteilter 15. Platz wäre mit Sicherheit dann schon bemerkenswert oder auch eine Top-10-Platzierung. Er hat immer wieder beim Masters in den vergangenen Jahren ja ganz tolle Leistungen ausgepackt und das den Jungs gezeigt. Aber Bernhard Langer ist natürlich wirklich schon gefordert, da mit seinem Spiel, mit seiner logischerweise nicht mehr und also auch jetzt im Vergleich zu den absoluten Bombern noch nie vorhandenen Länge, der muss ja einen ganz anderen Platz spielen und das ist dann natürlich auch nicht einfach, wenn es so wahnsinnig weich ist von den Conditions her. Und insofern glaube ich, dass das noch zusätzlich für Bernhard Langer das Ganze schwieriger gemacht hat. Und das hat jetzt halt, mein Gott, nicht so geklappt, aber er war dabei, er hat Tiger persönlich gratuliert, direkt nachdem er vom Grün runter ist. Ich glaube, das ist fast eher so ein To-Do, was er da für sich mitnehmen wird.
In 20 Jahren ist er vielleicht der Ehrenstarter zusammen mit Gary Player.
Darf ich noch einen Satz ergänzend zu Desiree sagen, zu Bernhard Langer? Also ich meine, mit 61 da wieder relativ souverän den Cup zu schaffen, ich glaube, er war irgendwie geteilter 30. irgendwie nach 2 Runden, das ist einfach nur Wahnsinn. Und wenn man sich, sage ich mal, so andere Ex-Champions anschaut, ich meine, es ist immer noch schön, wenn man mal einen Inbusen mal wieder Golf spielen sieht. Keine Ahnung, Angel Cabrera bin ich persönlich ein großer Fan von, aber da geht er auch schon wirklich irgendwie seit ein paar Jahren gar nichts mehr. Und dann ist noch so ein Larry Meis dabei und ein Sandy Lyle. Also es ist, Freddie Couples spielt ja normalerweise auch immer ganz gut, da hat es dieses Mal gar nicht geklappt in Augusta. Aber es ist einfach nur faszinierend, wie Bernhard Langer damit sein. Ich meine, der ist ja jedes Mal irgendwie 40 Meter hinten nach dem Drive gegenüber seinem Playing-Partner und muss hier gefühlt an jedem Par 4 ein Hybrid ins Grün hauen, damit er es mit 2 Schlägen erreicht. Also es ist einfach, es ist immer noch faszinierend. Und diese hat vollkommen recht. Klar, so eine 4. Runde dann, der ist es ja nicht gewohnt auf der Champions Tour, dass er dann mal so ein bisschen einbricht. Mei, da wird er auch drüber wegkommen. Aber ich fand es auch ein sehr, sehr schönes Bild, wie er sich dann da brav da in die Reihe gestellt hat am Ende, neben den ganzen Tigers Ryder Cup und President's Cup Kollegen und da artig noch Tiger gratuliert hat, fand ich auch echt ein schönes Bild.
Dann gucken wir noch mal auf ein paar, die ja dann eher enttäuscht haben beim Masters 2019. Justin Rose zum Beispiel, Desiree, Cut verpasst, genauso wie Sergio Garcia.
Ja, das ist generell sehr interessant, sich die untere Hälfte von den verpassten Cuts anzugucken. Da sind ganz, ganz viele Namen dabei. Also bei Justin Rose geht es ja los mit +4, irgendwie sehr, sehr, sehr buntes Scorecard in der zweiten Runde. Das war auch ein Auf und Ab. Er hat einfach keinerlei Konstanz gefunden, also Konstanz höchstens dann in Bogies. Das ist jetzt fies, aber es war halt leider so hinten raus. Hatte immer wieder dann Momente, wo du natürlich siehst, dass Justin Rose fantastisch Golf spielen kann. Ich meine, der hat in der Aimen Corner dann in einem zweiten Tag zum Beispiel hat er 12 im Birdie gespielt, 13 im Eagle gespielt, 14 im Par. Das ist ein Ergebnis, was jeder da sehr, sehr gerne mitnimmt. Aber drumherum halt wirklich ganz, ganz, ganz viele Bogies gespielt und einfach keine Stabilität reingekriegt. Also Justin Rose, für mich auch überraschend, dass der so dann doch weit weg war von dem, was er auf diesem Platz ja auch schon gezeigt hat, wenn man sich an das Duell mit Sergio García zum Beispiel erinnert, der sich ja dann freundlicherweise zu ihm gesellt hat, auch mit einer +4. auch einfach alles durchwachsen und sehr durchwachsen, 2 Tage lang den Grip nicht gekriegt und irgendwie, und dann ist es halt auch irgendwie rum. Und Paul Casey ist für mich fast noch die größte Überraschung, der ja eigentlich wirklich sharp war irgendwie in letzter Zeit und in guter Form war und in Topform war und mit +10 den Cut verpasst hat. Und dann möchte ich noch Tommys Argumentation pro Bernhard Langer stützen, weil wenn du dir anguckst, die 4 Ex-Champions Vijay Singh, Ian Woosnam, beide mit +12, José María Olazábal mit +13 und André Cabrera auch mit +13 den Cut verpasst, nach 2 Runden wohlgemerkt. Daran siehst du halt, was Bernhard Langers Ergebnis wert ist. Da hat er völlig recht. Das wollte ich nochmal zahlentechnisch untermauern.
Woosnam, Olazabal und Cabrera ist vielleicht das Champions-Dinner von Patrick Reed ein bisschen schwer im Magen gelegen. Das könnte natürlich dann auch noch ein
kann natürlich
kurz
sein.
Patrick Reed überhaupt natürlich auch am Start, geteilter 36. am Ende. Der musste aber bis zum Ende dann natürlich da bleiben, um Tiger ins grüne Trikot, wollte ich gerade sagen, ins grüne Jackett zu verhelfen. Ja, kurze Pause nochmal hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und dann sprechen wir nochmal über Tiger, über das, was vielleicht dieser Sieg dann auch bedeutet für die weitere Saison, für die weitere Karriere von Tiger Woods.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Desiree Wolf und Tommy Garber sind bei uns mit dabei heute hier in der Sendung. Und wir gucken jetzt nochmal auf Tiger Woods. Lassen erst nochmal Jack Nicklaus über Tiger Woods sprechen. Der hat nämlich im Golf Channel Folgendes gesagt über die Schlussrunde und über den Sieg von Tiger Woods.
Well, I think he understands who he is. He understands how to play the game. He understands how to play smart. He understands how to play where you're not going to put yourself in a position to play badly. I mean, Tiger's been a terrible driver the last few years. He drove the ball magnificent today. He hit the ball, that little cut shot, and just put it up the fairway. And, you know, you just watch it all day long. He says, this is a man who is possessed. He's possessed to win a golf tournament. He's absolutely under total control, and he's going to get it done. And he did. I mean, there wasn't any question in my mind after seeing Molinari hit the ball in the water at 12 and Tiger put it on the green. I said, tournament's over. And I said, you know, it didn't make any difference what anybody else is going to do. Somebody else is going to make enough mistakes, but Tiger won't make any, and he didn't.
An der 12 war es eigentlich vorbei für Jack Nicklaus. Desiree, dabei hat es für Jack eigentlich an der 12 erst angefangen, die Schlussrunde.
Ja, der war, man hört es an der Qualität des O-Tons, der war ja am Telefon, der war irgendwo fischen, glaube ich. Und hat sich dann erst irgendwann reingeschaltet in die Finalrunde. Und insofern, ja, ist natürlich auch sehr gechillt. Ich finde es wunderbar, wie Jack Nicklaus das auf den Punkt bringt, wie er halt natürlich aus der Position seiner Weisheit und seiner Erfahrung genau diese Aspekte noch mit reinbringt, dass jetzt Tiger eben ein bisschen seine Mitte gefunden hat, wenn ich es ein bisschen esoterischer formulieren darf, und einfach jetzt eine ganz neue Person eigentlich kreiert hat, finde ich, die ein bisschen anders rangeht an den Golfsport als früher, die rein körperlich gesehen anders rangehen muss. Das ist natürlich die Folge der Rückenoperation. Und er hat das völlig richtig eingeschätzt mit diesem Fehlermachen. Das war dann tatsächlich so, dass du da ein bisschen den alten Tiger wieder aufblitzen hast sehen, was heißt ein bisschen, du, irgendwann war es tatsächlich so Richtung 16, 17, dass man eigentlich nicht mehr gezweifelt hat und dass man gedacht hat, nee, also das lässt er sich nicht mehr nehmen, das kann man sich jetzt nicht vorstellen und da werden keine Aussätze kommen, weil er einfach Tiger ist, weil er die Historie hat, die er hat und weil er das Spiel so beherrscht, wie er es tut. Und Jack Nicklaus hat jetzt durchaus natürlich auf der einen Seite die Position, dass er ja ein totaler Mentor des Games ist und naja, grundsätzlich den Spielern gratuliert und wunderbar mit allen umgeht, die nach ihm den Golfsport betreiben, muss man wirklich sagen. Also es ist nicht nur irgendwelche ganz jungen Spieler da ermutigt, sondern ja auch, ich meine, auch jemand wie Tiger Woods ist alterstechnisch ja ein paar Tage von ihm entfernt. Und Jack Nicklaus ist in der Situation, dass er eigentlich um seinen Major-Rekord jetzt dann doch wieder eventuell bangen muss. Und auf der anderen Seite natürlich auch sagt, meine Güte, ey, ein verletzter Tiger Woods hilft uns allen nicht weiter. Ich wünsche doch keinem Spieler, dass der das Spiel nicht ausüben kann. Natürlich ist das toll, wenn der da jetzt Majors holt und wenn er wieder da wirklich vollwertig spielen kann. Der ist so wichtig für dieses Spiel, für den Golfsport. Und insofern können wir jetzt alle gespannt sein, was die Jagd von Tiger auf die weiteren Major-Titel jetzt tatsächlich bringt und ob er da noch nachlegen kann. Versuchen wir das auf jeden Fall und ausschließen würde ich es auch nicht mehr.
Die 18 von Jack Nicklaus, die stehen da und die 82 von Sam Snead, die steht da auch, denn 82 Turniersiege, die hat Sam Snead im Laufe seiner Karriere eingesammelt. Tiger Woods ist nur noch ein davon entfernt. Also, wenn er die knackt, dann ist er auch auf dem Weg natürlich in Richtung Jack Nicklaus Rekord. Tommy, Sam Snead, gehe ich mal davon aus, das wird er auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Jahren knacken. Aber knackt er auch die 18?
Oh, das ist natürlich jetzt eigentlich die spannendste Frage, die es im Profigolf gibt. Also ich möchte hier nochmal auch die Series-These stützen, was sie eingangs gesagt hat über jetzt den Masters-Titel von Tiger. Wenn er nochmal Majors gewinnt, dann am ehesten in Augusta. Und er hat es auch selber gesagt in der Pressekonferenz gestern nach seinem Sieg. Er hat sich ein halbes Jahr vorbereitet auf diesen Augusta National, indem er eben die kleinen Fades schlagen kann, die kleinen Draws. Also wenn du so willst, wir gehen ein halbes Jahr zurück. So, da war dann gerade mal das Ryder Cup Desaster, also nicht nur das der Amerikaner generell, sondern ja auch sein persönliches mit einer Bilanz von 0-4 vorbei. Und dann hat er sich gesagt, okay, so jetzt ist die Saison ja erstmal vorbei. Gut, die neue beginnt dann gleich wieder, aber mein Fokus liegt ganz klar auf Augusta. Und wenn du dann im September, die Woche vom Ryder Cup, hat er in Atlanta gewonnen, im heißesten Feld des letzten Jahres mit den besten 30 Spielern, da hat er gesehen, okay, ich kann wieder gewinnen. Er hat in den beiden Majors zuvor gesehen, okay, ich bin wieder in Contention, es kann wieder funktionieren. Und jetzt hat er es. Und ich kann mir in keinster Weise vorstellen, dass er sich jetzt damit zufrieden gibt. Ich meine, er war ja höchst emotional gestern, hat gemeint, so, this is the place to be here, hier möchte ich gewinnen, das bedeutet mir unglaublich viel. Aber ich glaube, jetzt könnte es echt nochmal von vorne losgehen. Also ich habe irgendwie, ich habe mir auch die Frage gestellt, kann er das jetzt schaffen? Natürlich kann er es schaffen. Also jetzt alleine, was haben wir dieses Jahr noch? Wir haben jetzt noch die US Open Pebble Beach. Da war er auch nicht unerfolgreich bis jetzt. Dann haben wir natürlich sehr, sehr schön, wie in den Royal Portrush, die British Open Championship Nordirland. Irgendwie, da wurde seit 50 Jahren kein oder seit 60 Jahren kein Major mehr gespielt. Das wird auch eine riesen Veranstaltung werden. Er ist 43 und wenn du anschaust, Phil Mickelson hat mit 48 dieses Jahr noch das AT&T gewonnen in Pebble Beach. Also da ist schon noch einiges drin und mich würde es jetzt durch seine Performance jetzt auch am Wochenende hier Doppel-Bogey-Free über die ganzen vier Tage in Augusta zu gewinnen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er das wirklich dann am Ende doch noch schaffen würde.
Und in Pebble Beach hat er ja schon gewonnen, genauso wie in Bethpage Black, wo ja die PGA Championship dann ausgetragen wird. Also alles Kurse, wo er dann wirklich auch weiß, wie man gewinnen kann. Wie schätzt er selber denn den Status seines Spiels aktuell ein? Das hat er gestern in der Pressekonferenz dann auch noch erzählt. Wir hören mal rein.
I had a pretty good feeling going into this week that I was going to be able to contend in this event. I really felt that I was starting to shape the golf ball, and my putting was starting to come around. My short game's been there. I know that I made a few mistakes the last couple tournaments, but I just felt like it was there. My hands were good, and I just kept alluding to earlier, is that I just kept telling myself to miss the ball in the correct spots, and I did. You know, time and time again, I was very disciplined in what I was doing out there. Even when, you know, yesterday and you know, guys were shooting 64 left and right, I was just kind of going around, just handle your business, work your way up the board. We still got a lot of golf, a lot of holes to play, and just make sure that I'm there in the end.
Der Tiger ist wieder da. Desiree, fängt jetzt auch wieder die Angst der Konkurrenz vor Tiger an, in sie zu fahren? Wird diese Größe von Tiger Woods jetzt wieder mehr zum Faktor, als sie vielleicht im letzten Jahr war?
Ein bisschen schon, denke ich. Er hat auf jeden Fall klar gemacht, dass er absolut eine Größe ist, mit der wieder zu rechnen ist. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt eher fast vermutet, dass es eine Reaktion gibt im Spielerfeld, dass es dann irgendwie, also gerade jetzt bei anstehenden Turnieren müssen jetzt noch nicht mal die Majors sein, also dass die sich einfach sagen, gut, okay, das hat er jetzt geschafft, das hat er sich ja auch verdient, aber wir haben einfach auch zu viele Fehler gemacht, alle miteinander. Und es ist eben nicht mehr so, dass er komplett jetzt wirklich auch jetzt, wenn man es mal mit dem Extremvergleich, 12 Schläge vor dem Feld landet und absolut unanfechtbar ist, sondern er hat sich das mega hart erkämpft, was eine tolle Leistung ist natürlich in dieser Finalrunde, aber das heißt halt auch, dass die anderen nah dran sind. Deswegen würde ich jetzt durchaus nicht ausschließen, dass da eine Reaktion vom Peloton kommt und dass die anderen jetzt natürlich auch sagen, ich meine, die sind jetzt auch nicht mehr ganz jung und ganz unerfahren und stehen da jetzt mit offenem Mund, sondern Leute wie Dustin Johnson, dem sowieso auch, genauso wie Brooks Koepka ja wenig jetzt da emotional furchtbar nahe geht, die werden sich davon nicht so beeindrucken lassen. Mein Frankie ist jetzt tatsächlich seinen Tiger-Killer-Ruf so ein bisschen los. Auf der anderen Seite war es jetzt aber auch mal ausgleichende Gerechtigkeit, dass Tiger jetzt mal gegen Frankie erfolgreich war. Francesco Molinari übrigens mit dem besten Beitrag im Interview irgendwie nach der Runde, der dann die Größe hatte zu sagen, mir ist völlig klar, dass ich mit den beiden Double Bogies heute eine Menge an Fans hinzugewonnen habe. Was sehr einfach, schön. Das ist halt groß. Also der ist einfach wirklich groß. Und insofern glaube ich, da wird es eher auch also zusätzlich noch eine Reaktion vom Feld geben. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass Tiger zwangsläufig alle vier Majors gewinnt, obwohl, und das ist mein letzter Social-Media-Beitrag für heute, wir haben tatsächlich einen deutschen Beitrag auf Twitter. Und zwar, natürlich hat auch Stefan Jäger das Ganze angeguckt. Und der hat dann getwittert, you can't win all four majors in one year if you don't win the first. Heard it here first. Also der hat sich einmal so richtig aus dem Fenster gelehnt. Schauen wir mal. Das halte ich jetzt dann doch für einigermaßen unrealistisch, aber du weißt nie, was passiert in diesem Sport.
So kann es gehen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Da sind wir mit dem Golfsport natürlich für euch da ganz dicht dran und jede Woche mehrfach mit Updates aus der Golfwelt für euch da, die Desiree Wolf und ich, und vielen Dank an unseren heutigen Gast und Experten, der gerne wiederkommen darf, an Tommy Garber.
Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Herzlichen Dank. Und ja, wenn ihr mich nochmal einladet, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei. War ganz toll.
Wunderbar. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, genauso wie das Masters 2019 mit dem Sieg von Tiger Woods. Kurz nachtragen kann man natürlich noch der US Amateur Winner Viktor Hovland, Norweger. Der hat mit -3 am Ende den Silver Cup sich geholt als niedrigscorender Amateur. Das soll nicht unerwähnt bleiben hier bei unserer Aufarbeitung des Masters 2019 bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert unseren Nurgolf-Feed, unseren Golf-Feed beim Podcatcher eurer Wahl und dann seid ihr immer bestens informiert über den Golfsport.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.